muss erst mein Besteck sortieren. Mich freut es, dass ich ein paar Gäste aussehe. Schön, dass ihr da seid. Und dass wir einfach Zeit miteinander verbringen dürfen. Mit Gottes Wort. Vielleicht fragt ihr euch, was hat er wieder alles dabei? Das frage ich mich auch gerade. Aber wir werden sehen, wir werden das ein oder andere brauchen. So, dann holen wir erstmal alles wieder raus. Jawohl, gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid fit für heute. Jetzt. Wir wollen heute ein ganz spezielles Thema uns anblicken und darüber gab es auch schon Predigten, auch hier in der Gemeinde. Ich weiß, Roland hat darüber predigt schon und es ist doch ein Thema, was im Prinzip uns jeden von uns angeht, den ganzen Tag und womit wir immer zu tun haben und was eine große Auswirkung hat. Gott hat uns gesegnet. Er hat uns reich beschenkt. Er hat uns gesegnet und reich beschenkt. Und wir sollen für ihn, für unser Umfeld ein Segen sein. Mit dem, was du bekommen hast, sollst du ein Segen für andere sein. Und das möchte ich einfach vorne wegstellen, vor dem Ganzen, was wir jetzt anschauen wollen. Wollen wir gemeinsam die Bibel aufschlagen? Schlagen wir auf den Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Herr Jesus, bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich dir jetzt einfach herzlich bitten, dass du uns die Herzen öffnest, dass du Weisheit beim Reden gibst und dass du uns Einblick gibst in deine Gedanken, damit wir es recht verstehen. Wir möchten dir danken, Herr, für deine Freundlichkeit und auch wollen wir dir danken für diese Möglichkeit, dass wir gemeinsam mit dir jetzt einfach diesen Text durchgehen dürfen und wir beten, Herr, dass du unsere Herzen offen machst und uns Einsicht gibst. Ehre sei dir dafür. Amen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Jakobus Kapitel 3, Vers 1 bis 13 lesen wir. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes es will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir den Menschen, die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Das ist ein spannendes Thema und mir ist es ziemlich im Bauch gelegen und ich habe stark drum gerungen, weil unser Reden und unser Miteinander viel bewirkt und auch die Art und Weise, wie wir reden und was wir sagen. Es hat eine Auswirkung auf unser gesamtes Umfeld. Es hat eine Auswirkung auf die Kinder, es hat eine Auswirkung auf Jugendliche, auf Erwachsene, auf Freunde, Bekannte und auf solche, die dir nicht wohlgesonnen sind. Dein Reden, unser Reden hat Auswirkungen. Wieso wendet sich wohl Jakobus hier an die Brüder und sagt in Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Warum sagt er das wohl? Na, vielleicht war das angesehen und viele Geschwister, viele zu der Zeit, er schreibt ja an die Juden in der Zerstreuung, wollten Lehrer sein, wollten die Gemeinde unterweisen und wollten den rechten Weg Gottes zeigen. Und so hatten Lehrer auch ein bestimmtes Ansehen. Vielleicht, um es besser zu verstehen, schauen wir mal ins Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 23. Hier wollen wir mal einen Abschnitt lesen. Ich glaube, ich bin ziemlich laut vom Mikrofon. Vielleicht kann ich ein bisschen zurückdrehen. Jawohl, sonst höre ich mich doppelt, das irritiert. Jawohl, dankeschön. Wollen wir lesen, Matthäus 23, 1-7. Da redet Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schulter, aber sie wollen sie selbst nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Nun war es vielleicht so, dass viele Lehrer sein wollten. Und Paulus, Jakobus hier in dem Fall, greift es auf und versucht in dem Abschnitt zu erklären, was es denn bedeutet, ein Lehrer zu sein. Und dass es nichts Geringes ist, was sie hier tun und dass auch eine große Verantwortung dahinter steckt. Darum sagt er, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Gott wird dem, der ein Lehrer ist, der unterweist, der führt, ein strengeres Urteil fällen. Lukas 12, kann man aufschlagen. Die Verse 47 bis 48. Wohlgemerkt, das heißt jetzt nicht, dass wir immer still sein sollen oder so. Aber wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Ich habe zu meiner Heidi gesagt, als sie vor der Predigt, also vor 2 Wochen schon, Schatz, ich möchte gerne über diesen Text reden. Und da kam eine Antwort von ihr, so wie vom Propheten Nathan, du bist der Mann. In dem Moment, wo du über so einen Text redest, über das Reden redest und wie wir über andere reden, muss uns oder ist mir bewusst worden, du möchtest gerne mit dem Finger auf jemand zeigen und drei Finger zeigen auf dich selber, auf dein eigenes Reden. Und du merkst, so wie Petrus gesagt hat, Herr, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ach, wie oft habe ich mich vergangen in meinem Reden anderer gegenüber, Geschwister gegenüber, über Vorurteile und. Und wie oft redet man leichtfertig und weiß selber gar nicht, dass man selber gar nicht lebt. Das haben wir vorher gesehen bei den Pharisäern. Und dieses Urteil müssen wir uns vor Gott im Himmel sagen lassen, was wir verkündigen und was wir leben. Daher fällt mir die Predigt schwer, weil ihr mit Recht schauen dürft und auch das Leben eines jeden Predigers beobachten dürft. Lebt er dies, was er sagt, oder sagt das nur? Und wir merken, dass wir sehr schnell an eine Grenze kommen, wo wir das, was wir reden, vielleicht auch gar nicht leben. Also ihr merkt, warum sage ich euch das? Ich möchte nicht von oben herab reden, sondern aus der Stellung, in der ich selber stehe, indem ich selber Acht geben muss, wie ich rede, über wen ich rede, was ich rede. Gern. Und was wir verkündigen. Lukas Kapitel 12, die Verse 47 bis 48. So, alle haben es, bloß ich nicht. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte, sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel Verantwortung anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Hier sehen wir, dieses Wort hatte vielleicht Jakobus vor Augen. Dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Und wenn du den Willen Gottes kennst und nicht handelst, dementsprechend wird auch die Strafe dementsprechend sein. Kennst du den Willen Gottes nicht, handelst aber trotzdem verkehrt, wirst trotzdem eine Strafe erleiden, aber Gott wird Abstufungen machen, weil er es ja nicht wusste. Okay. Ein strengeres Urteil. Zu was führt uns dieser Einstieg? Vers 2, Jakobus 3, Vers 2, da heißt es dann, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Im Römerbrief Kapitel 12 beschreibt Paulus das so, dass niemand von sich höher denkt, als sich zu denken gebührt. Und das ist wichtig, weil es uns erdet. Wir kommen runter. Und wir haben oft viel Wissen, aber dieses viele Wissen, das kann uns aufblähen. Und alles, was aufbläht, schwimmt oben, oder? Der ganz einfache Luftballon, der schwimmt im Wasser oben und überhebt sich. Und es gibt einen wirklich schönen Abschnitt im 1. Korintherbrief, da heißt es, die Erkenntnis, sie bläht auf. Die Liebe erbaut. Dort, wo wir Liebe walten, dann kann man trotz großer Erkenntnis, die ja nicht schlecht ist, sondern gut ist, aber wenn sie mit Liebe verbunden ist, richtet sie das Gegenüber auf. Es sucht das Wohl des Nächsten. Du weißt wohl, dass er jetzt einen Fehler macht. Ja, du weißt, dass er einen Fehler macht. Aber die Liebe verurteilt ihn nicht und zieht ihn runter, sondern versucht ihn aufzurichten. Habt ihr schon mal gelesen, wie der Herr Jesus in Sanftmut Sünder zurechtweist, sie hinführt, wie er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Das war so eindrücklich, dass sogar die Feinde, sogar die Soldaten, die Jesus gefangen nehmen sollten, gesagt haben, niemals hat jemand so geredet wie dieser, weil er aus tiefster Liebe raus redet. Und wer hat mehr Erkenntnis als er? Also es ist sehr bewegend. Und wir merken, umso mehr wir uns damit befassen, wie weit wir, also ich rede jetzt mal von mir, wie weit ich von dieser Liebe weg bin, die der Herr Jesus in seiner Erkenntnis auch walten hat lassen. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wir verfehlen uns vielfach. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Buch Hiob und würde so gerne über Hiob predigen, aber ich merke, umso mehr ich mich damit befasse, umso schöner ist dieses Buch und umso mehr Eindrücke bekommt man, dass der Schubkarren so groß ist, dass ich noch nicht am Aussortieren war, dass es für eine Predigt gut wäre. Und doch, lasst uns mal gemeinsam Hiob 42 aufschlagen. Hiob war ein weiser Mann und er war ein von Gott geliebter Mann und der sich mit seinem Mund nicht verfehlt hat. Zumindest als die Boten kamen. Und Hiob wollte sich vor Gott rechtfertigen und ihm quasi sagen, wie es ihm geht, und wollte Gott belehren. Und in Hiob 42, nachdem Gott 82 Fragen waren es, an Hiob gestellt hat, sagt Hiob 42, Vers 3, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das hat Gott zuvor zu ihm gesagt. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Und hier kommt die Wende. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich, so wendet er sich an Gott. Und aber hier sehen wir einen Mann wie Hiob, im ganzen Wandel untadelig, ein Vorbild, der auch im Jakobusbrief nochmal aufkommt. Auch er steht vor Gott und erkennt, bei allem, was ich erkenne, merke ich, dass mir unglaublich viel mangelt, dass ich nicht die Erkenntnis habe, Gott in seinem Handeln durch und durch zu verstehen. Es gibt Dinge, die sind einfach. Das Evangelium, der Herr Jesus ist für uns gestorben, er hat den Weg freigemacht, so wie wir heute gehört haben, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei zu ihm. Gell? Aber es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, warum Gott so handelt, die er in seiner Weisheit festgesetzt hat, die wir vielleicht verstehen werden, wenn wir daheim sind. Genau. Was mich hier tröstet an diesem Wort ist auch, Jakobus nimmt sich nicht aus, er redet hier, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wir alle. Es gibt eine Stelle, da heißt es, kannst du den Wind fassen mit deiner Hand? Nein. Wie willst du Gott erfassen? Und die Weisheit und sein Tun, dass wir im Kleinsten in alles Einblick hätten. Und wir merken, das haben wir nicht. Deshalb, keiner von uns denke höher von sich, als sich zu denken gebührt. Was wir hier dann sehen, was jetzt in den folgenden Worten kommt, das ist wie ein Test, damit du erkennst, wenn du das, wenn du damit zurechtkommst, dann bist du ein vollkommener Mann. Dann verfehlst du dich auch nicht in der Lehre, in dem, was du weitersagst. Kommst du damit nicht zurecht, dann musst du erkennen, das, was wir hier vorher gelesen haben, wir alle verfehlen uns vielfach. Und so versucht Jakobus, den Brüdern aufzuzeigen, wo sie denn steht, dass sie sich nicht überheben können und nicht überheben sollen. Da heißt es, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten, zu bändigen. Okay, wenn er ein vollkommener Lehrer ist, dann muss er auch seinen ganzen Leib im Zaum halten können und ihn bändigen können. Paulus sagt mal, ich zerschlage meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also ich sag dir, mach so und so und selber mache ich das Gegenteil. Da hättest du besser gar nichts gesagt. Es ist schlimmer, du sagst was und tust es nicht, als du sagst es gar nicht. Und da müssen wir uns, auch ich, uns ständig an die Nase fassen. Wo stehen wir? Passt unser Leben zu unserem Reden oder ist unser Leben lauter als unser Reden? Im negativen Sinn. Kann natürlich auch im positiven Sinn sein. Kannst du dich selber beherrschen? Selbstbeherrschung? Wir kommen drauf. Jetzt geht's weiter. Siehe, er nimmt zwei Beispiele. Siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Ein Pferd bekommt hier einen Zaum in den Mund. Ziehe ich hier, also ich kenne mich überhaupt nicht an, aber ich denke halt mal. Ziehe ich hier, dann geht's darüber. Ziehe ich da, geht's darüber. Ihr könnt es mir gerne berichtigen, ich habe keine Ahnung, das ist wie ein Lenkrad halt. Sinn und Zweck ist, dass es uns mit seiner Stärke gehorcht und wir es verwenden können. Also, dass es das tut, was wir möchten, dass es tut. Also, wie kann ich ein Pferd lenken? Mit Zaumzeug. Jetzt ist das Zaumzeug was Kleines und das Pferd ist ja was Großes. Okay, wir haben bei uns in der Nachbarschaft ein Pferd, das ist so groß, das ist echt süß. So lang und so groß. Aber sonst haben wir auch die ganz großen. Okay. Das nächste Beispiel. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns es will. Unglaublich große Schiffe. Ich lese euch einen Bericht vor von einem großen Schiff. Am 26. Mai wurde die Bismarck gegen 10.42 Uhr von einem Flugboot gesichtet. Der Flugzeugträger, der in Gibraltar stationiert war, schickte mehrere Flugzeuge aus mit Torpedos. Die Flugzeuge haben die Bismarck angegriffen, so circa um 8:45 abends. Es gelang dabei, einen Torpedotreffer am Heck der Bismarck zu erzielen. Dieses mächtige Kriegsschiff, der Stolz der damaligen deutschen Flotte, wurde hinten am Heck getroffen. Die Ruderanlage wurde schwer beschädigt. Der Torpedo riss ein Loch in die untere Außenhaut im Bereich der Ruder und blockierte die Ruderanlage. Die Ruderanlage blieb in einer 15-Grad-Stellung stehen und die Bismarck konnte nur noch im Kreis fahren. Jetzt war sie auf der Flucht, die Bismarck, vor dem Flottenverband von den Engländern, so glaube ich zumindest. Und jetzt wurde von einem kleinen Torpedo diese Ruderanlage getroffen, ein mächtiges Schiff. Und das Schiff war manövriert, man es konnte nicht mehr lenken, schweres Wort. Und das Schiff war gezwungen, im Kreis zu fahren. Und so fuhr das Schiff im Prinzip zurück und dort wurde es versenkt. Und das ist so ein gewaltiges Bild. Dieses kleine Steuerruder, wo man doch denken müsste, das kostet vielleicht ein Zehntel von dem ganzen Schiff, nicht einmal. Ist ja egal. Aber was das für eine Auswirkung hat, wenn das Steuer nicht mehr funktioniert. Es war fatal für die ganze Besatzung, für die Engländer natürlich super, weil diese große Bedrohung konnte ausgelöscht werden. Also ein Schiff ohne Steuerruder. Du hockst besser in keinem Schiff drin, als wie in einem Schiff ohne Ruder. Und jetzt greift Jakobus dieses Bild auf und sagt, so ist auch die Zunge ein kleines Glied. Die Zunge ist ein kleines Glied in deinem Mund. Und wenn der Mund zumachst, sieht man sie noch nicht mal. Und rühmt sich doch großer Dinge. Da ist mir sofort bei diesem Wort eingefallen, der Rehabeam. Wisst ihr, wer Rehabeam war? Wissen bestimmt ein paar. Das war der Nachfolger von König Salomo, der Sohn. Und es ging drum, das Volk kam und wollte eine Erleichterung haben, weil die Hand Salomos schwer auf dem Volk gelastet ist. Sie mussten halt Abgaben geben und so weiter. Und dann kam das Volk und hat sich vom König Rehabeam Erleichterung erbeten. Und die Ältesten, mit denen sich Rehabeam unterhalten hat oder beratschlagt haben, die haben gesagt, du wirst das ganze Volk gewinnen, wenn du ihnen Erleichterung gewährst. Rehabeam geht zu den Jüngeren, zu seinen Freunden, mit denen er groß geworden ist, und sagt dann, ja, was soll ich ihnen raten oder was soll ich sagen, was soll ich antworten? Das haben sie zu mir gesagt. Und die Jüngeren, ungestüm, sehen die Macht Rehabeams und sagen, sag ihnen, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Hat euch mein Vater mit Geißeln gezüchtet, so werde ich euch mit Skorpionen züchtigen. Von den 12 Stämmen sind nach dieser Aussage 10 Stämme weggebrochen. Wir lesen im Vorfeld, Gott hat es so zulassen. Und dann hätte es kurz darauf schier einen Bürgerkrieg geben. Und Gott hat es verhindert, weil er gesagt hat, es kommt von mir aus, diese Sache. Aber wir sehen, ein kleines Glied rühmt sich großer Dinge. Und wie oft sind wir schon so da gestanden. Und wenn man dahinter geschaut hat, dann war es Fassade. Vor circa 40 Jahren, weil wir jetzt ja gerade so beim Zurückschauen sind, bei dir sind 60 Jahre, bei mir ist vor 40 Jahren so in dem Drehraum etwas gewesen. Das weiß ich so genau, weil es das einzige Mal war in meinem Leben, dass ich Hausarrest bekommen habe. Mit Recht, wohlgemerkt. Ich habe es zwar damals nicht verstanden, aber gut, es war halt so. Ein Freund und ich, wir haben uns überlegt, ach, was könnte man denn Schönes machen? Dann haben wir etwas entdeckt. Oh, ja, super. Feuerzeug. Dann haben wir überlegt, ja, Feuerzeug, okay. Also damals war ich so 6 oder 7. Ja, dann machen wir doch ein Lagerfeuer. Jungs und Lagerfeuer, das ist prima. Dann haben wir gedacht, was brennt denn gut? Und dann haben wir gedacht, ah ja, was immer gut brennt, das ist Heu und Stroh, das qualmt zwar, aber brennt sehr schnell. So sind wir bei uns ums Haus gegangen, wir hatten am Bauernhof einen kleinen, und ich wusste, da hinten, da ist ein Loch im Heustock. Und da sind mir zwei Buben dahergegangen und haben angefangen, das Heu hier raus zum Sammeln. Ich putze nachher wieder, okay? Hier raus zum Sammeln, und wir haben quasi, hier war die Scheune und hier ist es ja schon so schön hingelegen. So, na, war das hier, und wir haben schon alles schön vorbereitet. Und dann sind wir hergegangen und wollten das anzünden. In dem Moment kommt der Nachbar und hat uns den ganzen Spaß verdorben. Der ist gekommen mit dem großen roten Feuerlöscher schon. Er wusste, was passiert. Hat uns mit Recht natürlich zurechtgewiesen, und dass wir keine gefangen haben, das war alles. Und er hat verhindert, Gott sei Dank, dass wir hier neben unserem Stadel dieses bisschen Heu anzünden. Weil er wusste, wenn das brennt, brennt der ganze Hof. Okay. Heute war, ich wusste damals nicht, dass ich 40 Jahre später das in der Predigt brauchen kann. Okay. Haltet eure Kinder trotzdem zurück. Weil genau das passiert, wenn wir mit unserer Zunge nicht vorsichtig sind, wenn wir nicht aufpassen über die Dinge, worüber wir reden. Lesen wir weiter, Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Vers 6. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Puh, also das ist mal ein richtig hartes Wort hier, wo eine Diagnose stellt über das, zu was deine Zunge fähig ist. Und hier wird ganz klar geschrieben, die Zunge ist ein Feuer. Ein Feuer breitet sich aus. Auch wenn du meinst, daheim zu reden, was weiß ich, man redet ja gerne, ach, weißt du, was der heute angehabt hat, oder was er da heute geredet hat, vorne draußen. Wie hat man das genannt? Gebratener Prediger oder so. Gibt's bei manchen zu Hause nach dem Mittagessen. Ich schmeck nicht gut, aber ihr könnt's gerne braten. Und so lustig das ist, aber eure Kinder, eure Jugendlichen hören zu. Sie hören zu, wie du redest, ob du positiv redest über Geschwister. Sie hören zu, ob du positiv redest über Gemeinde. Und sie hören genauso zu, ob du negativ redest. Und manche Kinder siehst du dann nicht mehr. Warum nicht? Ja, wieso soll ich wohin gehen, wo Mama und Papa denken, das ist doof dort? Wieso soll ich mir mit Leuten abgeben, wo Mama und Papa denken, mit denen kommst du nie klar? Manche Dinge sind hausgemacht. Nicht alles. Aber manches fördert dieses Denken. Ich will doch nicht wo sein, wo es schlecht ist. Jedes Kind weiß das. Daher, wir haben nicht den ganzen Heustock anzünden wollen. Wir wollten nur neben dem Heustock so ein Feuer machen. Aber der Mann mit dem Feuerlöscher wusste genau, wenn das brennt, brennt der Heustock. Es ist eine Welt der Ungerechtigkeit. Eine Welt der Ungerechtigkeit kann aus deinem Mund rauskommen. Ich habe mir gedacht, wieso gleich Welt? Naja, eine Welt hat eine Vielfalt. Und so hat auch die Zunge eine Vielfalt. Du findest da Verleumdung, du findest Lügen, du findest Betrug, du findest Lästerung, du findest Spott, du findest üble Nachrede, du findest Witzeleien, du findest Hochmut. Also ich habe selber eine Zunge, ich weiß, was da auch rauskommen kann. Das alles finden wir auf unserer Zunge. Und wo kommt's her? Was im Herzen des Menschen ist, kommt aus dem Mund raus. Matthäus Kapitel 15, schauen wir mal den Vers 11. Nicht was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Verse 17 und 20 in dem Abschnitt noch. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Also der Herr Jesus zeigt auf, zu was fähig ist, was uns verunreinigt, was den Menschen kaputt macht. Aus dem Herzen des Menschen kommt dies. Und das Tragische daran ist, da heißt es in Vers 6, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Vers 2 heißt es noch, wer ein vollkommener Mann ist, der ist fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Die Zunge ist ein Teil von deinem Leib und von deinem Handeln. Sie ist mit dir mittendrin dabei und dringt nach außen, was drinnen ist. Und du merkst auf einmal, du kannst nicht aus, weil du dein Reden immer hast und das, was im Herzen ist, wird rauskommen. Und das werden andere sehen. Auch wenn es dir selber vielleicht nicht auffällt. Ich habe heute Morgen einen kleinen Sticker gekriegt, hier hinten am Kragen, weil mir jemand gesagt hat, dass ich so einen schönen Pulli anhab. Ich habe es nicht gesehen. Also meine Kleinste, die fand es lustig. Und da habe ich gedacht, Mensch, das passt prima zur Predigt. Weil du selber siehst nicht hinter deinen Rücken, aber andere sehen das. Und du selber merkst es oftmals gar nicht, wie du redest, aber andere merken das. Ja. So gibt es bei dir und bei mir einen toten Winkel, wo du keinen Einblick hast. Denn jede Art, Vers 7 lesen wir weiter im Jakobusbrief. Da haben wir noch. Sie wird von der Hölle in Brand gesteckt. Das war ein Vers, da man mir gedacht hat, ja, wie kann die Hölle was in Brand stecken? Ja, die Frage ist, was ist denn in der Hölle? In der Hölle haben wir die ganze Ungerechtigkeit und die Hölle ist ein Verbannungsort für Dämonen, für den Teufel und für alles Schlechte. Bist du dir bewusst, dass du zum Knecht Satans werden kannst, indem du dich hingibst, wenn andere lästern anfangen? Oh, lästern übrigens, das ist wie so ein richtiges Steak. Saftig mit Kartoffel dran und alles, was du gerne magst. So ist Lästern. Weil es so ein Leckerbissen ist. Und da möchte man so gerne mitmachen. Warum sage ich das so? Weil die Bibel es so beschreibt. Es ist wie ein Leckerbissen, der hinunterdringt. Und man möchte so gerne mitmachen, weil man was Schlechtes über jemand anderen sagen kann. Und man sieht immer Defizite wo. Aber hier möchte ich dir sagen, tu nicht davon essen. Das ist zum Schaden für dich und für andere. Aber wir merken, wie es uns lockt, da mitzumachen. Da wird über den Chef geschumpfen. Ah, jetzt hat uns die Arbeitgeber sowas Blödes, das hätte er doch besser vorbereiten können und. Und das, du bist jeden Tag konfrontiert damit. Machst du mit? Ja, was sagst du dazu? Wer weiß. Gell? Ihr kennt die Situationen. Versuch, hier einen Herrn Jesus im Blick zu bekommen, der es nicht machen würde. Sie steckt den ganzen Umkreis des Lebens in Brand. Genau, Vers 7 und 8 lesen wir. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögeln, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Die Zunge kann kein Mensch bezwingen? Gott selber redet davon. Wir merken, wir schaffen das nicht. Mancher von uns, der ist leicht im Reden, dem fällt es leicht, der hat immer gleich einen Spruch auf den Lippen, manche sind eher zaghaft. Und wie oft habe ich mich schon entschuldigen müssen, weil ich so schnell einen blöden Spruch auf der Lippe gehabt habe und jemanden beleidigt habe damit. Und du denkst dir, wie kann das Ding, wieso bleibt das Wort nicht drin? Und du sagst es auf einmal. Elihu beschreibt es in Hiob, ich glaube 32 ist es, da beschreibt er, was da passiert. Da sagt er, und alles in mir brodelt quasi wie ein frisch gegorener Wein, der raus will und du merkst, es steigt so langsam hoch und du kannst es nie wieder zurückholen. Also sehr bildlich beschreibt er das. Die Zunge kann kein Mensch bezwingen. Da fällt dir sofort ein, Römer 7, Vers 24, wo Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten aus diesem Leib des Verderbens? Und dann geht's dir vielleicht so, wie es Petrus ging, als er gesagt hat, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er wusste davon. Und der Herr Jesus nimmt ihn zu sich. Und an einer anderen Stelle, in Matthäus 19, 26, lesen wir, bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er kann dich verändern, wenn du dich verändern lassen möchtest. Er kann auch deine Zunge bändigen. Und dann haben wir Römer 7, Vers 25, den wollen wir uns kurz anschauen. Da heißt es, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes. Mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Von Herzen dem Herrn zu dienen und dein alter Mensch, dein Fleisch, das ziehst du nur mit rum, bis du heimgehst. Du wirst keine Ruhe davon haben, bis wir beim Herrn zu Hause sind. Damit haben wir zum Kämpfen. Gell? Wer wird uns erlösen von dem? Von diesem Todesleib. Ich danke Gott, sagt er. Vers 9 bis 12. Ich hoffe, ihr kennt es noch und ich bin nicht zu langweilig hier. Aber es ist ein ganz spannendes Thema. Die Verse 9 bis 12. Ein Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluch hervor? Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch die Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Wir merken, es ist so. Aber es soll nicht so sein. Gott hat etwas Neues gemacht in dir. Wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, hat er dir ein neues Leben gegeben. Übrigens, die Wiedergeburt, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, ist ein Wunder. Das ist ein Wunder Gottes, das kein Mensch nicht bewirken kann. Und wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, dann hat er das Verlangen, auch Gott zu gefallen, ihm zu dienen. Und er hat das Verlangen nach Veränderung. Er hat auch das Verlangen nach dem Wort Gottes. Er hat auch das Verlangen nach der Gemeinschaft unter Gläubigen. Das soll nicht so sein. Aber wie soll es denn sein? Ist jetzt die Frage. Jakobus 1, Vers 19 heißt es: Darum, geliebte Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Die Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22 beschreibt unter anderem, was hat das für Auswirkungen, wenn ein Mensch sich in die Gemeinschaft Gottes begibt. Die Auswirkung dieser Gemeinschaft ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, Enthaltsamkeit oder auch Selbstbeherrschung. Die Gemeinschaft mit deinem Herrn verändert dich. Die Gemeinschaft unter den Geschwistern, die den Herrn anbetet und vor ihm stehen, sie verändert dich. Darum ist es keine Kleinigkeit, die Versammlungen zu versäumen, sondern da zu sein. Weil wir alle Veränderung brauchen. Wir wollen verändert werden in sein Bild, dass wir ein Segen sein können für andere und zum Segen sind. Langsam zum Reden, schnell zum Hören, zuzuhören, bevor man redet, und langsam zum Zorn. Warum ist es wichtig, zuzuhören, bevor man redet? Ich möchte euch hieran zeigen. Was ist in der Tasse drin? Ein Löffel? Wasser? Okay. Wieso wisst ihr nicht, was drin ist? Du kannst nicht sehen, es ist kein Löffel. Es ist eine Gabel. Und wisst ihr, wir sind schnell im Urteilen. Das ist einfach so. Ich nehme mich gar nicht raus. Man sieht hier eine Tasse, ja, eine Tasse muss was drin sein. Logisch, ein Löffel muss drin sein, also passt es. Und wir urteilen schnell über jemanden, ohne dass wir uns Zeit genommen haben, mal wirklich hinzuhören und mal wirklich zu schauen, was ist denn los? Wieso kommt derjenige zum Beispiel jetzt nicht zur Bibelstunde oder er kommt nicht zu Gebet und so weiter? Wieso? Ja, vielleicht geht's halt nicht, weil er gerade momentan keinen Löffel hat. Also im übertragenen Sinn. Vielleicht ist etwas in seinem Leben, was ihn hindert. Aber wir urteilen schnell. Vor allem in den letzten 2 Jahren hat man es vielfältig gesehen. Viele Urteile wurden gefällt, viel wurde geredet, ohne wirklichen Einblick zu haben. Also seid langsam zum Zorn. Zorn ist sowas, das steigt auf im Herzen, du merkst es. Also es brodelt im Bauch, bei mir ist es so, es brodelt im Bauch, dann schlägt es irgendwann an der Hals und spätestens am Hals muss ich sagen, ich geh mal schnell raus. Und du gehst wo raus, kniest dich nieder, am besten wo zusperren kannst und betest, Herr, du siehst, dass ich sowas von sauer auf den jetzt bin. Hilf mir und nimm mir das. Weil wenn dieser Zorn rauskommt, dann passiert genau das, was in Jakobus 1, Vers 20 steht. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Es wird nicht zum Segen sein, was dann passiert. Auch der Frau. Okay. Lästere nicht. Wie soll es nicht sein? Lästere nicht. Hier ist so eine gute Stelle im im Judasbrief, Judas 9 und 10. Das ist wichtig, sich vor Augen zu halten. Und zwar in einer Situation, wo ich auf jeden Fall denke, ja, dem könnte man schon die Meinung sagen oder schlecht reden. Judasbrief 9 und 10. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Und dann wird über andere Personen geredet. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur aus, wie unvernünftige Tiere wissen, darin verderben sie sich. Vers 8 heißt es nur, sie verlästern Herrschaften und Mächte. Boah, wie haben wir über Politiker geschumpfe. Weißt du, dass wir vor Gott ausstehen mit dem, was wir sagen? Man muss nicht alles richtig finden, aber wie schimpft man, wie leicht über Leute, die in der Hoheit sind? Sie haben das nicht von sich aus bekommen, diese Hoheit. Ich erinnere euch an das Wort, was der Herr Jesus zu Pilatus sagt. Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und wir merken, wie leichtfertig wir oft mit unseren Worten umgehen. Ich als erstes, bitte. Ich rede bestimmt nicht von oben herab, sondern ich weiß, dass es mich selber trifft. Epheser Kapitel 4, Vers 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund, sondern das irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade darreiche. Das, was du sagst, soll zum Segen für den Zuhörer sein. Hier geht's nicht, alles schön zu reden oder nicht die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit in Liebe zu sagen und jemand mitzunehmen. Und dann ein Lernvers für uns alle ist Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das ist doch ein schöner Lernvers. Den dabei zu haben und immer vor sich zu haben und sagen, okay, Herr Jesus, du hast gesagt, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was wohllautend ist. Das möchtest du, dass ich sage. Zum Schluss ein Beispiel von einem Mann, der heißt Harold St. John, ein Evangelist. Gibt's eine Biografie, und hier ist die Biografie eines Reisenden in Sachen Gottes. Wenn er, also dieser Harold, zu Besuch war, konnte seine Anwesenheit jedoch manchmal beträchtliche Verwirrung stiften. Er saß mit einer Familie beim Mittagessen, die er vorher nicht kannte, als eine der Töchter des Hauses anfing, einen alten, gottesfürchtigen Evangelisten zu kritisieren und zu verspotten. Da machte ein anderes Familienmitglied eine abwertende Bemerkung einer anderen Gemeinschaft von Christen gegenüber. Und Harold John wandte sich ruhig an seinen Gastgeber, indem er sich vom Tisch erhob und sagte: Es macht Ihnen doch bestimmt nichts aus, wenn ich mich jetzt verabschiede. Aber, sagte sein Gastgeber voller Überraschung, wir haben doch gerade erst mit dem Essen begonnen. Nun, antwortete Harold St. John, ich habe es mir zur Regel gemacht, niemals Leuten Gesellschaft zu leisten, die von Gottes Dienern abwertend sprechen. Ich muss sie bitten, mich entweder zu entschuldigen oder das Thema zu wechseln. Da Das Thema wurde gewechselt und die Mahlzeit fortgesetzt, aber am nächsten Morgen, als am nächsten Morgen die Familie aus dem Haus war, suchte die Gastgeberin ihn auf und brach in Tränen aus. »Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen«, sagte sie, »weil ich immer über den Vorfall gestern Mittag nachdenken musste. Wir haben uns so angewöhnt, andere Christen zu kritisieren, und meine Jungen sind mit der Verachtung für Prediger aufgewachsen. Keiner von ihnen war gestern in der Versammlung. Wenn wir doch nur einen Neuanfang machen und alles ändern könnten.« Ich fand es sehr bewegend, wie der Mann dem gegenübergestanden ist. Wer ist weise und verständige unter euch? Vers 13, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dieses Wort und du kennst unsere Schwachheit. Wir danken dir, dass du uns veränderst und dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. So sei dir Lob und Ehre. Amen. Danke für eure Geduld. Danke für eure Geduld.